Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen und Impulse erarbeiten, weitergeben, damit wir es gemeinsam besser hinkriegen. Mein Name ist Johannes C. Ich bin der Gründer der Social Impact Initiative Our Job to be Done und Gastgeber dieses Podcasts. Ja, und ich habe auch eine Bitte damit verbunden. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte teile ihn. Teile ihn auf Social, teile ihn mit deinen Freunden, schicke ihn ein paar Freunden. Und zwar ganz einfach, damit wir diese Gespräche, diese Diskussionen weiterführen darüber, wie wollen wir diese Herausforderung angehen und auch vor allem, wie wollen wir es gemeinsam besser hinkriegen. Bitte, bitte teilt und diskutiert dies weiter. Das ist unser Anliegen und wir haben heute auch eine Herausforderung, die ist wirklich schmerzhaft, die wir uns anschauen. Es geht ja um Vorurteile und vor allem auch um Vorurteile in einem Bereich, wo es so wirkt, dass ganz, ganz viel schon bereits passiert ist. Und zwar nämlich, ja, Frauen, Berufe und Karriere. Und es ist etwas passiert in der TV-Sendung Kölner Treff, die ja durchaus jedes Mal über 1 Million Menschen erreicht. Und zwar war dort eine Astronautin aus Italien, die Samantha Cristoforet, eingeladen. Und sie ist gerade zurückgekommen von einer Raumstation. Allerdings wurde sie gar nicht so drauf angesprochen in diesem Zusammenhang. Was sie dort gelernt hat, was sie dort erreicht hat. Und was sie dann letztlich auch davon lernen können, von dieser ganzen Weltraummission, sondern sie wurde tatsächlich von einer Frage zum Beispiel konfrontiert, wer putzt denn da, wenn sie jetzt nicht da sind? Also es war wirklich völlig irre und es war in diesem Zusammenhang einfach ein Weltbild, wo ich mir gesagt habe, passt das jetzt nach 2020, ganz ehrlich gesagt, tun wir Deutschen uns so schwer, bei dem Thema irgendwie eine Frau in einem nicht nur technischen Beruf, sondern sozusagen in einem solchen Moonshot, in so einem Vorzeigeberuf. Damit verbunden habe ich gesprochen mit Claudia Kessler, weil sie hat nämlich eine Initiative in die Welt gebracht, die deutsche erste Astronautin. Und wir haben uns genau darüber auseinandergesetzt. Tun wir Deutschen uns denn da so schwer dabei? Und warum denn eigentlich? Weil wir sind doch das Land der Denker und Ingenieure und so weiter. Ein sehr wichtiger Austausch. Mir liegt es sehr am Herzen und our job to be done, wie ihr wisst, gerade bei Diversity konkreter zu werden. Ja, und viel Freude damit.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Claudia Kessler. Ich bin die Gründerin der Stiftung Erste Deutsche Astronautin mit dem Ziel, die erste deutsche Frau ins All zu bringen.
Das klingt nach einer Mission im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit verbunden, ist eigentlich auch unsere Frage sehr naheliegend. Warum ist es wichtig, dass wir als Deutschland eine Astronautin haben, eine Frau, die ins Weltall geht? Und wenn es denn so wichtig ist, was ist denn auch, was kann jeder von uns dazu beitragen, dass diese Mission auch gelingt?
Ja, allen voran ist es so, Deutschland ist eine der führenden Raumfahrtnationen weltweit und natürlich auch vor allem in Europa. Deutschland ist in Europa das Land mit den meisten Astronauten. Aber es war noch nie eine deutsche Frau im All.
Ah, das Land mit den meisten Astronauten und dann ausgerechnet keine Deutsche mit dabei. Das ist ja schon eine auffällige Diskrepanz auch, oder?
Ja, genau. Also es waren in Europa eine Französin im All, eine Engländerin, eine Italienerin, sonst international Koreanerinnen, Japanerinnen, Chinesinnen und natürlich Russinnen und sehr, sehr viele Amerikanerinnen, Kanadierinnen. Aber eben Deutschland fehlt da. Und das ist natürlich irgendwo auch ein Sinnbild dafür, wie es so in der Techniklandschaft mit Frauen in Deutschland insgesamt aussieht.
Absolut. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir da drauf schauen. Es gibt auch ein Anlass, der uns zusammengebracht hat, der, ich sag mal, unangenehm war, aber wir haben beide öffentlich auch darüber gesprochen. Es wurde eine italienische Astronautin, du hilfst mir beim Namen, wurde eingeladen in den Kölner Treff, in eine Fernsehsendung. Und ja, es ging natürlich letztlich darum, was sie dort erlebt hat. Und die ganze Interviewsituation war sehr befremdlich, weil sie in diesem Zusammenhang eigentlich überhaupt nicht gefragt wurde, letztlich, was denn ihre Aufgabe dort war, ob sie ihre Mission erfüllt hat und so weiter, sondern bereits in den Fragestellungen, naja, ich sag mal, das Thema Frau und auch Rolle einer Frau. Ich würde mal sagen, da wurden Fragen gestellt, die aus einem Frauenbild kommen, was eher so aus den 70ern, 80ern kommt, so in der Richtung, ja, darfst du denn das? Und ich glaube, das war schon so ein sehr erschreckendes Bild letztlich auch, was in manchen Köpfen da noch vorgeht.
Ja, genau, das war die Samantha Cristoforetti und die ESA-Astronautin. Aber ähnliche Dinge passieren auch unseren Astronautinnen. Wir haben ja 2 Frauen ausgewählt aus über 400 Bewerberinnen, die jetzt im Training sind und sich für einen Flug ins All vorbereiten. Und auch denen passiert es immer wieder, dass ihnen ja sehr merkwürdige, altmodische Fragen gestellt werden.
Ja, das klingt ja auch so ein bisschen, also wenn, es war ja interessanterweise Bettina Böttinger, eine Frau, die Fragen gestellt hat. Ja, aber die Fragen hatten sowas von, naja, traust du dir das überhaupt zu, also als Frau, bis hin zu, ja, kann denn das sein? Und ich meine, ein Gast, ein sogenannter Stargeiger, Audrieu, hat noch einen relativ plumpen Witz, wenn relativ nicht untertrieben ist, dafür hinterhergesetzt, so nach dem Motto, ja, und wer putzt denn da im Endeffekt? Also ich fand's schockierend.
Ja, fand ich auch. Aber wie gesagt, das ist leider keine Seltenheit, gerade in Deutschland, weil es eben so ungewohnt ist, dass eine Frau Astronautin wird. Gab es ja auch noch nie und man traut sie auch nicht zu. Und als ich die Initiative gestartet habe, sagte man mir ja auch von Raumfahrtagenturseite, es gibt in Deutschland keine, weil es hier keine Frau gibt, die dafür geeignet ist. Das wollte ich ja so nicht hinnehmen, deswegen habe ich das dann selbst in die Hand genommen.
Das ist aber auch schon eine sehr heftige Aussage. Da gibt es keine, also das kann ich gut nachvollziehen, dass dir das zu schaffen gemacht hat. Hat denn die Analyse gezeigt, dass es tatsächlich so ist, dass es niemanden gegeben hat?
Nein, eben nicht. Wir haben ja die gleichen Auswahlkriterien angewendet in unserer Auswahl wie die Europäische Raumfahrtagentur. Wir haben mit dem DLR, mit dem Institut für Luft- und Raumfahrt, Medizin und Psychologie die gleichen medizinischen und psychologischen Tests durchgeführt wie für die ESA-Astronauten. Und es waren 6 Frauen bei 400 dabei, die durchaus sehr gut dafür geeignet waren, Astronautin zu werden. Und wir haben dann eben 2 ausgewählt, die wir jetzt weiter fördern und von denen wir hoffen, dass wir auch die Politik davon überzeugen können, dass sie den Start für eine der beiden ins All zahlen wird, dann könnte eine von beiden schon nächstes Jahr mit SpaceX ins All starten.
Also ist es wirklich einiges ein Weg und auch eine Initiative, was du da hingelegt hast. Ist es vielleicht auch so, dass neben den 6, die du gefunden hast, vielleicht sich auch sogar auch noch mehr jetzt dafür interessiert haben? Oder was bewirkt auch deine Initiative so?
Ja, auf jeden Fall. Unser erster Schritt mit der Initiative war ja wirklich auch zu zeigen, es gibt in Deutschland Frauen, die dafür geeignet sind. Deswegen haben wir das sehr, sehr öffentlich durchgeführt mit sehr viel Presse. Das war schon mal ein ganz toller Schritt, auch zu zeigen, Frauen, die sich dafür interessieren, Frauen, die Ingenieurinnen sind, Pilotinnen sind, Wissenschaftlerinnen sind. Und seit wir in dem Training stehen mit den beiden Astronautinnen, haben wir unzählige Vorträge gehalten, vor allem auch vor Frauen und vor Mädchen in Schulen, Workshops durchgeführt, aber auch vor Frauenvereinigungen, von Frauen in Aufsichtsräten bis zum Verein der Gleichstellungsbeauftragten. Das sind lauter Frauen, die sich vorher nie für Technik oder Raumfahrt interessiert haben und die plötzlich entdeckt haben, dass es ja sie auch betrifft, dass es ja auch ihr Leben betrifft, die Raumfahrt.
Das klingt toll. Also ich, du sagst ja auch selber, es hat einen größeren Kontext Deutschland, es hat einen Kontext Frauen in der Wissenschaft, in der Forschung. Es ist doch letztlich auch, ich meine, so wie du es zu Anfang beschrieben hast, dass gerade wir als Deutschen, die so Ingenieur- und Wissenschaftsgetrieben sind, ausgerechnet in diesem so einen Kontrast gibt, letztlich auch, inwiefern Frauen dazu zugekommen, ist doch letztlich auch nicht nur traurig, sondern bizarr, bisschen auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also in allen Bereichen eigentlich, wo wir hinsehen. Und gerade dafür ist es halt auch so wichtig, dass wir eine erste deutsche Frau ins All bringen, weil wir damit auch ein Symbol schaffen, ein Rollenmodell für Mädchen, aber auch ein Symbol für Frauen insgesamt in Deutschland, dass man sagen kann, wir können alles, sogar Astronautin.
Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Moonshot, auch wenn es jetzt nicht zum Mond geht, aber es ist sozusagen etwas ganz, ganz Wichtiges als Schritt, um Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen, was für ein Potenzial da ist.
Genau, das ist es. Und was wir jetzt zusätzlich dazu noch gemacht haben, ist, wir trainieren ja jetzt zwei Astronautinnen seit fast 3 Jahren inzwischen, ja, seit 2017, und haben eine ganze Menge gelernt, logischerweise auf dem Weg. Und das geben wir jetzt in Trainings und Workshops auch an die Frauen weiter. Wir haben jetzt Empowerment-Trainings für Frauen entwickelt, wo wir Frauen helfen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen, ihre Ängste zu erkennen und über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen. Denn das ist das, was wir den ganzen Tag machen. Wir machen Pionierarbeit, wir machen was, was noch nie jemand gemacht hat. Und dafür braucht man immer wieder sehr viel Mut. Und diese Erfahrungen, die wollen wir jetzt auch weitergeben. Und zwar in Kombination mit Elementen aus dem Astronautentraining.
Ja, ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, den du gerade nennst, weil letztlich soll es ja, ich sag mal, kein PR-Stunt sein, in dem Sinne einfach Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern das Wesentliche ist ja auch, ja, was die Gesellschaft davon mitnehmen kann und was vor allem ganz, ganz viele andere Frauen in ihrem Leben und in ihrer Arbeit damit als Bekräftigung auch bekommen.
Ja, genau. Da geht es eben nicht nur um die technischen Inhalte. Natürlich geht es uns auch um die wissenschaftliche Forschung auf der Raumstation. Das ist auch ganz wichtig. Aber es geht uns genau um diesen gesellschaftlichen, um diese gesellschaftliche Bewegung auch dabei. Vielleicht
Jetzt hast du sehr schön auch berichtet von diesen Trainings und klingt natürlich super, super spannend, gleich auch für jemand, der bereits im Berufsleben steht wie mich und eine Weile lang, so nach dem Motto, oh, ich bin jetzt keine Frau, aber was kann ich dort mitnehmen? Vielleicht aber auch nochmal Richtung Kinder, Jugendliche in diesem Zusammenhang, weil es sind ja Entscheidungen, die auch früh gefällt werden. Wie ist denn da dein Eindruck? Also ich kann nur irgendwie ich bin jetzt 43, ich kann bruchhafte Erinnerungen äußern, dass bereits im Mathematik und Chemie LK die Anzahl der Damen damals vielleicht ein Fünftel war. Und auch wenn ich dann im Studium denke, dass in technischen Berufen ja, das noch weiter in den unteren Bereich gegangen ist, ist aber auch eine Weile her, sage ich mal, dass ich das natürlich beobachtet habe. Hat sich da was getan, auch bei den Jüngeren, beziehungsweise was können wir vielleicht auch tun, um gerade jüngere Mädchen dazu zu ermutigen?
ja, also gewiss, es hat sich schon ein bisschen was getan. Also bei mir waren es im Maschinenbaustudium 1%. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und das ist jetzt schon so bei 15, manchmal sogar in anderen technischen Bereichen 20% Frauen, nicht unbedingt Maschinenbau, aber andere, ja, Informatik oder Medizintechnik oder sowas. Was wir machen, ist ganz konkret auch Mädchen zu motivieren, für Raumfahrt, für Technik zu begeistern. Wir gehen immer wieder in Schulen. Wir haben im Augenblick ein Schulprojekt laufen, das heißt Code for Space. Da geht es auch darum, Programmieren zu lernen. Das richtet sich an Kinder in der 3. Klasse, nicht ausschließlich Mädchen, weil wir wollen da nicht diskriminieren. Aber dadurch, dass natürlich die Workshops von Frauen gehalten werden, das Ganze drumherum von Frauen ist, das ist einfach ganz wichtig, dass wir zeigen, dass es da überall Frauen gibt und damit Mädchen dafür inspirieren. Und da geht es darum, dass die Kinder dann ein Experiment vorschlagen können, das mit dem Calliope-Rechner programmiert wird, das die Astronautin dann an Bord der Raumstation durchführen wird.
Ich glaube, inspirieren und experimentieren ist tatsächlich ein wesentlicher Schlüssel. Ich lebe in München, ich war oft im Deutschen Museum zum Beispiel und kann mich erinnern, wie faszinierend ich das fand, dort eine Raumkapsel zu sehen und solche Dinge zu tun. Und ja, letztlich auch dieses Spielerische und Verträumte so ein bisschen aufgreifen zu können da damit. Und ich meine, wenn ich das jetzt gerade von mir aus schildere, im Vergleich, sage ich mal, zu der Distanz, die wir vorher hatten mit dem Beispiel, was dieser italienischen Kollegin da passiert ist im Kölner Treff oder wie du auch schilderst, wie Astronautinnen immer wieder dann damit konfrontiert worden, wie kannst du nur? Dann kann ich uns allen nur wünschen, ja, genau diesen spielerischen Experimentier-Motivation letztlich da mit reinzunehmen.
Ja, aber Experimentieren ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir natürlich mitnehmen wollen. Wir wollen ja auch Wissenschaft durchführen auf der Raumstation mit unseren Astronautinnen, mit unserer Astronautin. Und da geht es vor allem um medizinische Forschung. Denn man weiß ja aus den ganzen Astronautenmissionen, dass es doch die Raumfahrt sehr, einen sehr starken Einfluss auf den Körper hat, beziehungsweise man kann auch viele Dinge messen und erforschen, wie sich der Körper verhält, die nachher Rückschlüsse in die medizinische Forschung am Boden zulassen oder auch in die Heilung. Und auch da ist es so, dass es in Deutschland eben keine Daten über Frauen im All gibt, weil diese Daten hoheitlich sind. Da geht es zum Beispiel um die Augen, die sich massiv verändern in der Schwerelosigkeit. Männer werden interessanterweise schneller kurzsichtig im All als Frauen, haben die Amerikaner festgestellt. Es geht aber auch um, wie verändern sich die Hormone, es geht um das Herz-Kreislauf-System und es geht vor allem auch um Osteoporose-Forschung, weil sich ja in der Schwerelosigkeit sehr schnell das Kalzium in den Knochen abbaut.
Das ist natürlich sehr, sehr spannend, dass, wenn du jetzt gerade betonst, es gibt sozusagen ein ganzheitliches, medizinisches, gesundheitliches Interesse, eine Notwendigkeit. Und gleichzeitig kann das natürlich nur funktionieren, wenn eine Frau involviert ist. Also letztlich muss man wahrscheinlich genau solche Argumente immer wieder dann auch betonen und ja, in den Vordergrund rücken.
Ja, genau. Das tun wir eben auch immer wieder in Gesprächen mit Politikern und versuchen dort das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig es ist, die erste deutsche Frau ins All zu bringen und eben auch die Finanzierung dafür bereitzustellen. Wir haben bisher ja alles privat organisiert und finanziert, aber der Flug ins All ist einfach eine Hausnummer, die wir so nicht auf die Beine stellen können.
Ja, aber umso mehr finde ich es klasse, wie du da den Weg gehst und auch dafür kämpfst. Vielleicht abschließend auch nochmal, mir ist so ein Bild nochmal gekommen, wenn wir es jetzt davon hatten, womit dann Astronautinnen da konfrontiert werden, so an Vorurteilen. Ich habe im Rahmen dieses Podcasts mit einer Entscheiderin im digitalen Marketingbereich gesprochen. Da ging es über die Generation Z und sie hatte zu mir gesagt, sie glaubt, dass ein ganz wesentlicher Haken an der Sache ist, wo viele Menschen sich mit der Generation Z schwer tun, ist, dass sie bereits durch eine Brille auf sie schauen, so nach dem Motto, naja, wie wenn das eine Zielgruppe wäre, wie wenn das etwas Fremdes wäre, mit von dem sie, dass sie irgendwie erforschen möchten und dadurch quasi irgendwie automatisch eine Distanz letztlich irgendwie entsteht. Und mich hat das sehr, sehr traurig gemacht. Ich habe das dann letztlich auch, wir haben das auch als Ermutigung dann letztlich formuliert, mal, dass alles das, was auf Distanz sorgt, also in dem Fall war es, ging es tatsächlich darum, man will dann Geld mit der jungen Generation machen oder man will sie gewinnen für etwas, das rauszunehmen sozusagen und sich dann tatsächlich auf den Menschen und das, was er tut, zu konzentrieren. In dem Zusammenhang, glaube ich, könnte doch jetzt mal als Vorschlag vielleicht auch etwas gelten in der Richtung, naja, richtet euch tatsächlich auf den Mensch und eben auch die Mädchen in diesem Zusammenhang und was die für Interesse haben und reichert das an oder was können wir vielleicht auch in diesem Zusammenhang anregen gemeinsam, damit so eine Distanz gar nicht entsteht oder sie letztlich ermutigt werden?
Ja, klar, das ist ganz wichtig, dass wir da einen Weg finden, die mit einzubeziehen und dass die sich auch damit identifizieren können irgendwie und sehen können, wenn andere das können, kann ich das auch und dass es da einen fließenden Übergang dafür gibt.
Mhm. Genau, Identifikation, also Role Models. Ich glaube, du sagst ja selber, okay, oder Ausgangsthema ist, es gibt es noch nicht in Deutschland und ich glaube, es ist ja gerade auch im ingenieurtechnischen, wissenschaftlichen Bereich auch so, welche Role Models, Vorbilder gibt es da? Ja, es gibt eine Miriam Meckel exemplarisch gesehen, es gibt eine Vera Schneefolk, die bei Bosch sehr aktiv ist, aber wir brauchen auch genau solche Vorbilder im Endeffekt.
Ja, das hat sich ja auch in allen anderen Ländern eigentlich ganz, ganz stark in den USA gezeigt, wo die NASA ja in den 80ern ganz massiv dafür geworben hat, dass sich mehr Frauen als Astronautinnen bewerben. Und dann auch fast quotenartig einfach ausgewählt hat. Und seit der Zeit gibt es eigentlich 50% Frauen in USA im Astronautenteam. Und wenn wir in die Industrie, auch in die Raumfahrtindustrie gucken, da ist überall an den Spitzen, selbst die CEO von SpaceX, von Elon Musk, ist eine Frau. Das ist Quinn Shotwell an der Spitze. Bei der NASA ist gerade eine Frau als Administratorin für die ganze kommerzielle astronautische Raumfahrt an Antworten auch direkt an der Spitze und auch bei Boeing und Lockheed Martin, also bei großen Raumfahrtfirmen sehen wir überall Frauen an der Spitze und da sind wir in Deutschland ganz, ganz weit weg davon und das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, weil wir immer sagen, na ja, die Mädchen interessieren sich nicht dafür, weil sie gar nicht wissen, dass sie es könnten, weil sie immer nur Männer sehen und sehen, das ist immer ein männlicher Beruf, das heißt, sie beziehen es gar nicht auf sich selber. Und deswegen versuchen sie es auch nicht. Und diesen Henne-Ei-Zyklus müssen wir einfach irgendwie durchbrechen. Und dazu braucht es auch unkonventionelle Vorgehensweisen. Denn das ist das andere, was uns immer gesagt wird. Na ja, das ist ja noch nie so gemacht worden, wie ihr das macht. Deswegen können wir das auch nicht unterstützen, weil es geht so nicht.
Ja, und du bist jemand, Gott sei Dank, der dafür geht, dass es geht und dass es machbar wird. Und lass es uns abrunden. Also ich wiederhole einfach nochmal die Kernfrage, die uns jetzt auch beschäftigt hat, die letzten 20 Minuten. Die Frage lautete, warum ist es so wichtig, dass wir gerade in Deutschland eine Astronautin, Raumfahrerin haben und was gilt es dafür zu tun? Was kann jeder dafür einbringen? Lass uns nochmal kurz drauf schauen.
Ja, also wir haben ja Webseiten und auch Social-Media-Seiten. Also jeder kann natürlich sich da engagieren, uns unterstützen, uns teilen, posten, liken, mit uns zusammen immer wieder in Gesprächen auf die Regierungsvertreter einwirken oder auch auf private Firmen, die uns als Werbeträger für Sponsoring nutzen, um einfach auch unser Training zu finanzieren, das wir im Augenblick ja vor allem in der Vergangenheit vor Corona zumindest über Vortragsveranstaltungen finanziert haben, die leider im Augenblick auch nicht so gut stattfinden oder höchstens halt digital. Aber da kann man auf jeden Fall selbst auch viel dafür tun, dass es klappt, dass irgendwann die erste deutsche Frau ins All fliegt. Und zwar jeder von uns.
Absolut berechtigt. Ihr habt eine tolle Initiative. Also man kann sich auf unterschiedlichen Wegen mit euch connecten und auch weiter nochmal, was wir vorher hatten. Du hast eine ganze Reihe von Frauen genannt, die in diesen wichtigen Positionen sind. Also auch zu unterstützen, so wie wir es heute zusammen in diesem Podcast haben. Ja, dass diese Frauen sichtbar werden und dass sie sozusagen, ja, Vorbilder im wahrsten Sinne des Wortes wahrgenommen werden.
Ja, genau. Das ist es einfach. Wir brauchen mehr Vorbilder in dem Bereich.
Wir brauchen mehr Vorbilder und wir müssen in diesem Zusammenhang auch ehrlich sein, dass leider bislang noch sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber Frauen in technischen Berufen sind dass es nur geht im Endeffekt, wenn das benannt wird, dass es so ist und wenn wir auch den Schritt nach vorne machen, so wie wir heute miteinander reden, uns darüber auszutauschen und auch die Mädchen und Damen zu ermutigen.
Ja, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist einfach neugierig sein, Mut machen und nicht aufgeben, immer wieder dabei bleiben.
Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir von ganzem Herzen, erstens, dass du nicht aufgegeben hast und unterstütze das voll und ganz, dass wir das brauchen in Deutschland und ich hoffe da auch, dass es den Zuhörern klar geworden ist, wie wichtig das ist. Vielen Dank, Claudia, und alles Gute.